Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, dem Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Und wir haben heute hier ein Thema, das gerade jetzt enorm wichtig ist. Wir sprechen über charmante Schlagfertigkeit und den gekonnten Einsatz von Humor. Und dafür habe ich natürlich eine diplomierte Humorexpertin, Humortrainerin, Workjoy-Expertin eingeladen. Sie ist außerdem Kommunikationstrainerin, Moderatorin, Schauspielerin, Keynote-Speakerin, eine fantastische Frau, bekannt aus Funk, Fernsehen, Bühne, aus den Unternehmen. Willkommen, Katrin Hansmeier.
Danke, danke, dass ich hier sein darf, Daniela. Was für eine Anmoderation.
Ja, all das bist du. Mhm. Und man hat natürlich an den Begriffen schon gehört, wir können da direkt ins Thema reingehen und dich darüber besser kennenlernen. Jeder hat natürlich das Wortspiel aufgenommen, Workjoy-Expertin. Wir kennen dieses Wortspiel, was da drin steckt. Was willst du uns damit sagen?
Ja, genau. Ich will damit sagen, dass wir in Deutschland ja eher dem Mindset verhaftet sind, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich habe schon sehr früh angefangen zu entdecken, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie viel Vergnügen darf es denn auf der Arbeit sein? Ja, wie viel Vergnügen darf es denn auch in Change-Prozessen und in schwierigen Momenten sein? Und finde das gar nicht so klug, das in diesen Momenten auszuschließen. Und letztendlich geht es dann ja um die Balance, ja, zwischen Arbeit und Vergnügen und dass ich eine stimmige, gute Balance für mich hinbekomme.
Und dann habe ich eben gesagt, du bist diplomierte Humorexpertin. Da stecken jetzt zwei Fragen drin. Ja. Das erste, wie wird man Humorexpertin?
Ja, also erstmal hast du ja was Tolles draus gemacht. Ich bin Diplom-Schauspielerin und habe meine Diplomarbeit über das Thema Humor als ein geistiges Überlebensmittel in Krisenzeiten geschrieben. Das heißt, mich hat schon damals in der Schauspielstudium interessiert, was passiert eigentlich, wenn wir miteinander lachen? Wenn 600 Leute im Theater lachen, das Zusammentun passiert was. Nämlich wir gehen in Verbindung und wir erinnern uns an eine Ressource, die wir eigentlich immer dabei haben, ja, und doch häufig viel zu selten auspacken. Und das hat mich fasziniert und da bin ich tiefer eingedrungen. Und deswegen, genau, das Diplom kommt von der Schauspielerin, weil ich eine Diplomarbeit geschrieben habe. Da ich sie über Humor geschrieben habe, bist du absolut richtig, finde ich, sollte man einfach diplomierte Humorexpertin sagen. Also wie kommt man dazu? Indem man, ja, so wie ich, eine Mission hat, offensichtlich, und diese Mission Stück für Stück entdeckt. Ja, damals wusste ich noch nicht, dass Humor zu meinem Hauptberuf wird. Da war ich ausschließlich Schauspielerin und habe dann aber mehr und mehr entdeckt, was Humor alles kann, auch in der Kommunikation, in unserer täglichen Arbeit und wie viel er uns eigentlich abnimmt und erleichtert. Ja, auch in Präsentationen auf der Bühne. Wir haben häufig die Aufmerksamkeit, wenn wir Humor machen. Wir lockern unser Publikum auf, wir gehen in Verbindung. Und all das hat mich so fasziniert, dass ich dazu geforscht habe, dass ich dazu ein Buch geschrieben habe, dass ich verschiedenste Formate entwickelt habe. Und ich glaube, so wird man dann eine Expertin.
Da gehen wir auch gleich tiefer rein. Kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen deinen Lebensweg erzählen? Jetzt hast du schon gesagt, Schauspieldiplom und so weiter. Mhm. So ein paar Stationen, damit man sich so ein Bild machen kann von dir und von dieser Reise, die du ja schon gegangen bist.
Also ganz wichtig, in Berlin geboren, ja, West-Berlin, 1978 geboren. Also 10 Jahre hatte ich noch die Mauer in West-Berlin. So Spaziergänge am Wochenende an der Mauer waren bei mir Standard und habe also auch Berlin erlebt in der pulsierenden Zeit nach dem Mauerfall und das hat mich schon sehr beeinflusst, dieser ganz besondere Spirit dort, muss ich sagen. Und dann bin ich nach Hamburg zum Studieren, Schauspiel studieren, weil ich gemerkt habe, wenn ich etwas tue, wo mein Herz wirklich für schlägt, dann wusste ich, werde gut drin werden. Das war jetzt ja erstmal nicht die sichere Bank, aber ich wusste, das muss gut werden, weil ich es so liebe. Und daraus ist ja dann wirklich erwachsen. Und das hat zum einen natürlich auch mit der Schauspielbranche zu tun, denn die hatte so bestimmte Werte, die nicht so ganz meine waren. Das war noch vor MeToo. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe oder mein Geist auch geöffnet habe, ne, für andere Branchen. Und so habe ich dann eben auch die Trainer- und Erwachsenenbildungsbranche, die Coaching-Branche für mich entdeckt. Und dass ich dann ja in die Speaker-Branche sehr erfolgreich eingetreten bin, war dann eigentlich eine logische Konsequenz, weil stell mich auf eine Bühne und es wird gut.
Jetzt hast du sehr bescheiden deine Schauspielkarriere erwähnt. Du warst im Tatort, ja. Du hast auch eine erfolgreiche Theaterkarriere. Also du bist nicht gegangen, weil es an Erfolg gemangelt hat. Das vielleicht auch nochmal.
Nö, und ich bin ja auch wiedergekommen. Also so, ich bin ja nur, ich habe ja nicht gesagt, ich bin gegangen, sondern ich habe mich geöffnet. Also ich glaube, wenn ich mein komplettes Glück dort gefunden hätte, dann hätte ich mich ja gar nicht so geöffnet, ne, für andere Bereiche. Und dadurch, dass ich aber auch gemerkt habe, also zum einen habe ich gemerkt, ich habe wahnsinnige Fähigkeiten, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe schon am Theater mit den Jugendlichen gearbeitet und das lief wie geschnitten Brot. Also ich habe dieses gemerkt, da ich kann das einfach gut, Menschen in ihre Kraft zu bringen. Und das habe ich dann einfach weitergemacht, ja. Wenn ich jetzt ein Ding nach dem anderen gedreht hätte, dann wäre ich ja gar nicht dazu gekommen, ne? Mhm. So, also konnte ich auch dieser Neugier folgen. Und ich bin ja auch wieder in diese Branche zurückgekehrt. Und zwar nach den ganzen MeToo-Debatten hat sich ja viel in der Filmbranche verändert. Wir haben inzwischen einen Bundesverband für Film- und Fernsehschauspieler und innen. Und wir haben auch viele weibliche Schauspielende und Künstlerinnen, die sich darum kümmern, dass wir für unsere Rechte einstehen. Und dann konnte ich irgendwann gut wieder in diese Branche zurück und wieder mitmachen. Ja, weil ich wusste, hier darf ich auch sagen, was ich denke. Und das war ganz entscheidend. Also ich mache das ja auch immer noch und ich drehe auch immer noch und liebe das auch sehr.
Mhm. Du hast eben so eine Formulierung benutzt, sein Glück finden. Und da steckt ja ganz viel drin, was, glaube ich, auch viele Frauen beschäftigt. Dieses, wer bin ich? Was habe ich für Stärken? Wie kann ich die einsetzen? Und was ist dann so mein beruflicher oder auch Lebensweg? Und jetzt hast du ja dann auch immer so Entscheidungen getroffen. Also ich finde allein die Entscheidung fürs Schauspiel ist ja auch also ich kann mir vorstellen, dass im Umfeld auch Leute sagen, was muss das sein? Mach eine Banklehre, irgendwie so. Und dann ja auch zu sagen, so, jetzt mache ich wieder was anderes und bewege mich da raus. Wie hast du solche Entscheidungen getroffen, wenn der Weg sich dann wieder, also entweder ne, überhaupt, ja. Und dann aber auch, wenn der Weg so wieder sich, man dann so abbiegt?
Intuitiv. Ich kann das nur rückwärts angucken und sagen, ach, interessant, Katrin. Ich habe Freude als Kompass. So, das ist ja das, was ich inzwischen
hast
sehr bewusst.
Hast du das schon immer?
Naja, also jetzt habe ich es bewusst. Ich habe es jetzt bewusst als Technik auch in meinen Coachings, ne, Folge der Leichtigkeit, Folge der Freude. Und rückwirkend muss ich das natürlich überhaupt erstmal kapieren, dass ich so bin. Damals waren das unbewusste Entscheidungen häufig, dass ich gemerkt habe, hier ist es mir, hier freue ich mich nicht genug. Hier ist es mir nicht leicht genug. Hier komme ich gar nicht in mein volles Potenzial. Und dann bin ich gegangen, ja, und es war nicht immer leicht, bestimmte Entscheidungen zu treffen, aber letztendlich sind sie aus diesem Motor heraus entstanden, dass ich dieser Neugier gefolgt bin und auch Freude als Kompass irgendwann angefangen habe zu nutzen, weil ich selber lasse mich natürlich auch coachen und ich weiß noch, für mich war das ein ganz entscheidender Punkt, als meine Coaching-Frau, wie sagt man, Coacherin, Coaching-Frau, mein Coach ist männlich, ne?
Ich weiß gar nicht, Coachin gibt's, glaube ich, gar nicht.
Meine Coach gesagt hat, mach's dir leicht, folge der Leichtigkeit, trau dich, der Leichtigkeit zu folgen. Das war schon auf der Bühne. Man hat so gelernt, es muss anstrengend sein, ne? Es muss auch emotional, du musst voll reingehen. Wenn du es nicht gespürt hast, dann war es nichts. Und da habe ich auch irgendwann gedacht, nee, das stimmt gar nicht. Wenn ich voll in einer Szene bin, ist es leicht. Und wenn ich mich traue, der Leichtigkeit zu folgen und es nicht anstrengend zu machen, das ist beim Reden und beim Präsentieren genauso, dann wird's gut, ja. Mhm. Und das habe ich dann angefangen, auf mein Leben zu übersetzen. Das war ein super mutiger Schritt, wirklich zu spüren, wo ist es leicht, wo empfinde ich Freude. Und das meine ich nicht in der oberflächlichen Art, ne? Dass es immer leicht ist, aber manchmal ist sich die Leichtigkeit zu erarbeiten, richtig Disziplin zu gucken, wo wird's leicht?
Mhm. Das ist mega gut. Mein absolutes Lieblingsthema, gerade mit diesem, wie schwer, anstrengend, diszipliniert.
Ja, Wahnsinn.
Ich glaube, es ist auch, hat was mit, ein bisschen so mit unserer Generation zu tun, denke ich manchmal. Und dieses leicht, weil du gerade gesagt hast, es ist nicht oberflächlich, weil das finde ich jetzt ganz spannend, auch diesen Punkt. Wie schaffe ich das? Du hast auch eben gesagt mit der Freude und dann habe ich gerade so überlegt, ja, wie viel ist denn aus mir heraus, wie viel ist das Umfeld? Also wenn Leute sagen, ich empfinde keine Freude, ist das so, weil das hier nicht mein Platz ist oder so, weil das Umfeld mir nicht gefällt oder weil es nicht das ist, was ich eigentlich gerne mache? Also sind ja so beide Facetten. Fangen wir vielleicht mal bei dem Leicht an. Dieses, wie mache ich, dass Dinge leicht werden. Und also ich für mich kann immer sagen, dieses erlaube ich mir Leichtigkeit. Also ich weiß es auch bei meinen Moderationen oder so, dass ich denke, also ich muss auch wirklich mich ganz doll vorbereiten und dann muss ich auch ein bisschen gestresst vorher sein.
Ja,
irgendwie, weil sonst
nochmal hundertprozentig
sonst habe ich mir nicht Mühe gegeben.
Nein.
Und wenn mir dann was passiert, dann liegt's daran.
Ja, genau.
So, das kannst du mir jetzt mal wegcoachen.
Genau, muss auch immer alles ganz akkurat und richtig sein, was man dann auf der Bühne erzählt. Ja,
gerne wir Frauen wie's, auch.
Ne? Wie es auf den Karten steht, ist auch ganz wichtig, weil sonst stell dir mal vor.
Genau.
Der ganze Ruf ist dann ruiniert ja auch.
So, jetzt sag mal. Bearbeitet das mal.
Also, na, das sind ja verschiedene Ebenen. Also, für mich gibt's immer erstmal die körperliche Ebene und zum Beispiel mache ich auch in meinen Trainings dann so Übungen, das sind so Spontanitätsübungen, die erstmal sehr simpel aufgebaut ist. Und das Spannende ist, dass Leute dann schon körperlich manchmal bei einer ganz einfachen Übung, aber körperlich schon in so eine Anstrengung gehen. So, weißt du, so jetzt müssen wir aber alles richtig machen. Mhm. Und dann ist ja die Lockerheit schon dahin. Und für mich fängt es genau da an, also zu sagen, die Atmung fließen zu lassen, die Hände mal auszuschütteln, die Hände nicht fest zu verschränken irgendwo, Schultern nicht hochzuziehen, sondern locker zu lassen, und im Körper eine Leichtigkeit zu haben und diese auch zu erhalten, also im Alltag auch zu merken, wann geht die weg, wo kriege ich Schnappatmung, wo zieht sich mein Brustkorb zusammen und bewusst gegenzusteuern. Ja, bewusst das Gesicht auch mal zu lockern, sich mal zu schütteln, weil wenn der Körper locker ist, ist das so viel einfacher, jetzt den Kopf auch locker zu kriegen. Und das ist ja der zweite Schritt, zu sagen, ne, es passiert was, was ich nicht geplant habe und jetzt nicht zu sagen, oh Gott, es passiert was, was ich nicht geplant habe, der Ton funktioniert nicht zum Beispiel, sondern hurra, ein Problem, mal gucken, was ich damit mache. Das übe ich als Grundhaltung, also das positive Umdeuten und relativ schnell da reinzukommen, zu sagen, cool, der Ton funktioniert nicht, jetzt üben wir mal Lippenlesen. Sie haben jetzt die einzigartige Chance, mir alles in den Mund zu legen, ja, könnte man da als Moderatorin zum Beispiel sagen. Und das übe ich natürlich aber erstmal vorher in meinem Alltag in ungefährlichen Situationen, dass ich fähig bin, wenn mich was überrascht oder auch eine Störung passiert, locker zu bleiben körperlich und dann in dieses Umdenken zu kommen. Und das ist wiederum ja das, was in unserem Kopf passiert, ne? Und das, was du beschreibst, ist ja so ein Glaubenssatz, das muss jetzt, ich muss mich gut vorbereiten, ich muss mich perfekt vorbereiten, ich muss perfekt alles abliefern. Das sind Glaubenssätze, könnte man auch sagen, so kleine Quatschis, die auch manchmal ganz schön stören. Und aus denen kann ich aber ja auch erlaubbar machen oder diese Glaubenssätze kann ich auch positiv formulieren. So unperfekt kann super sympathisch sein, kann sogar nahbar machen. Unperfekt ermöglicht mir auch sehr flexibel zu reagieren auf Planänderungen, weil dann habe ich es, wenn ich es nicht so ganz perfekt durchgeplant habe, bin ich ja viel flexibler. Ja, also du merkst schon, ich kann schon im Vorhinein anfangen, mit meinen eigenen Glaubenssätzen mal zu gucken, ist der eigentlich gerade hilfreich oder darf ich da schon ein bisschen Humor reinbringen? Und je öfter ich das trainiere, umso mehr kommt es dann auch in der Situation, also das wäre dann so die Schlagfertigkeit, ja, die spontane Reaktion, kommt es dann auch raus. Also dass ich dann auch mal spontan wirklich witzig reagiere.
Das war das Leicht. Verstehe ich, habe mir notiert, Quatschis und Erlauber. Dann hattest du gesagt, mit dem empfinde ich Freude, ne? Bin ich am richtigen Platz, so ist alles, dass ich Freude empfinden kann bei dem, was ich da tue. Und dann habe ich gesagt, was davon ist aus mir heraus und was davon ist das Umfeld? Was würdest du sagen?
Ja, na, das ist eigentlich ist es so, ich würde mal sagen, 50-50, kommt auch auf die Tagesform an, weil manchmal kann meine Umgebung auch richtig blöd sein, wenn ich gut drauf bin, ist das egal, ne? Weißt du? Dann ist es auch so. Und dann gibt's Tage, wo ich voll abhängig bin von meinem Umfeld, weil ich merke, boah, es kommt heute nicht so aus mir. Also so ganz einfach zu beantworten ist es nicht, aber wir haben zwei Elemente. Das eine bin eben ich und meine Gedanken und mein Körper. Dazu habe ich ja eben schon was gesagt. Und das kann ich steuern. Wenn ich in einer Umgebung bin, die ich gerade nicht verändern kann, und die Menschen um mich rum sind nun mal so, meinetwegen auf der Arbeit, dass ich weiß, das wird nicht, die helfen mir gerade überhaupt nicht, mein Potenzial zu entfalten, dann muss ich mir helfen. Ja. Und manchmal habe ich eben, und dafür sollte man in seinem Leben grundsätzlich sorgen, finde ich, dass man immer wieder auch genügend Umgebungen hat, wo man sich sicher fühlt, wo man in sein Potenzial kommt und wo es leicht ist. Ja, ich nehme jetzt mal Beziehungen. Man merkt das manchmal, ich war auch länger in einer Beziehung, wo ich eigentlich erst hinterher gemerkt habe, wie sehr ich meine Leichtigkeit verloren habe, weil mir immer gesagt wurde, wie ich was richtig mache und mich immer falsch gefühlt habe. Und ich habe das zwar versucht, auch mit Humor zu lösen, aber eigentlich habe ich das nur oberflächlich mit Humor gelöst, weil ich gar nicht gemerkt habe, wie sehr ich mich da unter den Scheffel stelle. Ja. Mhm. Und ich musste erstmal raus aus dem System, um zu kapieren, wie schwer das System war. Und dafür ist ja auch super hilfreich, dafür hat man, finde ich, Freundinnen und Frauennetzwerke, die einem dann irgendwie auch mal spiegeln, so, sag mal, geht's noch? Mhm. Die das sehen, diese Schwere, ja. Mhm. Aber ich bin da sehr radikal geworden, ehrlich gesagt. Also wenn ich es mir aussuchen kann, streiche ich Menschen dann auch gern mal eher aus meinem Kalender, wenn die mir zu viel wegnehmen davon oder mich zu sehr maßregeln oder mir zu sehr sagen, was alles blöd an mir ist.
Mhm. Da du dich ja so auskennst mit dem Thema als Expertin, als Speakerin, Trainerin in Unternehmen, was würdest du sagen, wie steht es um unsere Freude und um Humor in Deutschland?
Ja, ich bin zwiegespalten. Zum einen nehme ich wahr, und das ist also auch viel auf Instagram zum Beispiel, nehme ich wahr, ganz viele schwere Themen werden dort wirklich auch witzig verarbeitet, ne? Also auch die Frauenthemen. Und also es gibt viele Menschen, und das sind nicht nur Comedians, die sich berufen fühlen, auch mit dieser witzigen Brille, das einmal so durch so ein Reel zu drehen, und dann lachst du über was, worüber du eigentlich weinen musst. Und es hilft dir einfach dann, handlungsfähig zu bleiben und erhebt dich ja auch über diese Umstände. Ja, das nehme ich zum einen wahr. In den Unternehmen selbst nehme ich tatsächlich einen großen Kampf wahr, weil die sind so teilweise in der Krise verhaftet und noch in diesem typisch deutschen Denken, das haben wir schon immer so gemacht und Veränderung ist doof und so geht das nicht, dass sie gar nicht zu diesem Moment gemeinschaftlich der Freude kommen, ja. Also da sehe ich echt noch Entwicklungspotenzial, dass es erkannt wird auch, wie wichtig die Freude in den Unternehmen als ein Unternehmenswert ist und die Leichtigkeit miteinander und eben nicht immer dieses Shit-einander und Gegeneinander und meine Abteilung, deine Abteilung.
Und das führt mich auch direkt zu so einem Punkt. Ich habe es immer ein bisschen allgemeiner, dass ich sage, Menschen, die gut kommunizieren können, reden können, dass das ein großer Wert ist. Also wir sind ja hier in dieser ingenieursgetriebenen Geschäftsführungssicht. Also es muss alles Fakten und Technik und nicht so viel schwätzen, nicht so viel loben machen. Und das ist ja auch das, was gerade uns von ganz oben, wir müssen alle nur noch arbeiten und irgendwie nicht fröhlich sein. Versus, du hast ja dazu dann auch geforscht, versus dieses Freude-Humor, was kann das? Also was ist der, man würde es ja dann in Wirtschafts-, was ist der Mehrwert? Kommt da was raus?
Irgendwie? Return on Invest.
Ja, genau. Ja.
Also wir haben verschiedene Return on Invest. Das eine, das haben zum Beispiel Berliner Verkehrsbetriebe, die Berliner Stadtreinigung, Bielefeld Marketing. Also es gibt viele Unternehmen, die auch evaluiert haben, was haben sie investiert, zum Beispiel in eine Marketingkampagne, in eine humorvolle, und was ist bei rausgekommen, wie viel Aufmerksamkeit haben sie bekommen, wie viele NeukundInnen haben sie gewonnen. Und bei der Berliner Stadtreinigung, die nutzen ja den Humor zum Beispiel, um Kampagnen zu begleiten, um Widerstände zu reduzieren. Und da ist der Return on Invest, dass Menschen mehr besser mitmachen mit der Kampagne, ja, dass sie dann besser den Müll trennen und dass sie zufriedenere Kunden sind und die Regeln besser befolgen, ne? Der Return on Invest, und das ist auch beim Humor in der täglichen Kommunikation, wenn wir ihn richtig einsetzen, den wertschätzenden Humor auch in der Führung, kreieren wir eine psychologische Sicherheit, wo Menschen trauen, sich zum Beispiel auch offen über Fehler zu sprechen. Da sind wir bei der Fehlerkultur. Der Return on Invest von einer guten Fehlerkultur ist, dass Fehler sich nicht ständig wiederholen, sondern eben einmal gemacht werden, ausgewertet werden und wir direkt ein Learning haben. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Wir schaffen vertrauensvolle Räume, wo Menschen sich mit dem Unternehmen identifizieren. Das ist auch ein Return on Invest, ja. Menschen bleiben, Menschen machen eine Extraleistung, weil sie gerne da sind, weil es ihnen Freude bereitet, weil sie miteinander lachen, ja. Und dann kommst du zum nächsten Return on Invest, du ziehst Fachkräfte an. Also in einem Unternehmen, was für Freude steht und wo man miteinander gut arbeitet, da reden Leute dann irgendwie bei der Party drüber und sagen, das ist so cool hier, das macht so Spaß, und dann kommen Leute, ja, und wollen da arbeiten. Also so simpel ist es ja manchmal. Oder bei der BVG, die sehr humorvolle Marketingkampagne führte dazu, dass junge Menschen sich angefangen haben, dort zu bewerben. Wenn man sie gefragt hat, warum sie das tun, haben sie gesagt, na, weil ihr so ein cooles Unternehmen seid. Mhm. Nur durch diese humorvolle Außenwirkung. Und also da sind wir aber im Punkt, dass sich auch gute Kommunikation lohnt. Also auch das ist ja häufig, ne, da haben wir keine Zeit für, jetzt gut zu kommunizieren. Aber zu merken, wenn wir gut kommunizieren, haben wir weniger Missverständnisse und. Wir haben gesündere Mitarbeitende. All das ist ja ein Return on Invest. Und wenn wir mal nochmal zu den Frauen, denn in deinem Podcast geht es ja ganz viel um mehr Rock auf der Bühne, also Sichtbarkeit auch von Frauen, dass Frauen sich trauen, ist das natürlich auch ein System, wo Frauen von ganz alleine viel sichtbarer werden, sich viel mehr trauen und auch gehört werden.
Wenn sie was, wenn sie fröhlich sind oder?
Nein, wenn wir einen Raum in einem Unternehmen haben, wo das möglich ist, was ich gerade beschrieben habe, dann lösen sich ja bestimmte Probleme zum Beispiel von alleine, weil dann ist es gar nicht mehr so ein Kampf, dass eine Frau sagt, ja, mache ich, ja, auf die Bühne gehe ich, ja, weil sie sind schon sichtbar, also sie sind ja dann Teil des Systems. Mhm. Also nicht nur Frauen, sondern auch alle, die vielleicht normalerweise ein bisschen dafür kämpfen müssen, dass sie sichtbar werden.
Und jetzt, wo du alle Vorteile aufgezeigt hast, und da gibt's wahrscheinlich noch viel mehr, steht ja im Raum, ja. Also jeder hat, glaube ich, dann so ein Bild im Kopf, so Bilder von und Gesagtes von so Menschen, die das so können. Also ich denke jetzt auch gerade so an Führungskräfte. Leider fallen mir dann auch immer mehr Männer ein, die so eine einnehmende, fröhliche, sich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmende und so, ne, so outgoing Menschen sind, wo jeder weiß, weil er mit denen schmunzelt und lacht und weil der und diejenige so ist, passiert all das, was du beschrieben hast. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch die Frage im Raum so, ach ja, die kann das halt, weil, weiß ich nicht, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir es da auch davon, so ist das aus der Familie, weil alle sind halt lustig und der Onkel war auch immer lustig bei der Familienfeier und dann hat man halt, ist man halt auch irgendwie lustig geworden. Wie siehst du so dieses, wie wird jemand so aktuell und was ist deins, wie du sagst, wie kann man das lernen? Wie kann man das aus sich rausholen irgendwie?
Also ich finde erstmal zu deinem ersten Punkt, den du eben als Beispiel erwähnt hast, wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass eben es also die Freude auch bei den Frauen liegt. Ja, die Männer sind häufig etwas lauter damit.
Ja, der Klassenkasper. Ich habe auch so im Kopf dieses, ach ja, der Klassenkasper war eigentlich immer ein Junge irgendwie, der Freche irgendwie. Obwohl.
Ja, auch das kommt drauf an, wo man so unterwegs war. Ja, also das würde ich auch sagen, in welchen Frauennetz, also in welchen Netzwerken bist du unterwegs? Also es gibt viele andere Frauen, man muss sie halt vielleicht finden. Und auch das ist wieder Freude als Kompass. Mit wem umgibst du dich? Ja, wer inspiriert dich? Das ist manchmal so simpel, wenn du dich mal mit drei Frauen umgibst, die so sind und 5 Tage mit denen verbringst, dann verspreche ich dir, hat sich was verändert. So, also auch das ist schon die erste Antwort, wie lerne ich das? Umgib dich mit Menschen, wo du denkst, so könnte ich mir das vorstellen, und atme das ein. Und lass das auch in dich rein und höre auf. Ich finde, für mich ist dieser Satz, ich verstehe den, ich höre den natürlich nicht zum ersten Mal, ich mache seit 2 Jahrzehnten Trainings dazu. Wie oft höre ich dieses, am Anfang habe ich mal gedacht, ja, du bist ja Schauspielerin, du kannst es ja. So. Mhm. Und ich dachte so, ja, es ist einfach nur eine Ausrede. Mhm. Also man kann sich es auch so einfach machen und genau so denken. Mhm. Und ich mache ganz viele Übungen, deswegen manchmal habe ich schon gar nicht mehr erwähnt am Anfang, dass ich Schauspielerin bin. Und dann mache ich so bestimmte Übungen mit denen aus dem Impro, Spontanitätsübungen, auch sehr witzige Übungen, wo die ohne jegliche Vorbereitung eine Übung machen und wahnsinnig komisch sind, wirklich viel witziger als ich. So, und sage ich so, okay, und das war jetzt der Beweis, dass man dafür nicht 4 Jahre Schauspiel studieren muss und auch nicht in der Comedy-Schule, sondern man muss eine Technik haben, zum Beispiel das Übertreiben. Man muss wissen, wie wird etwas witziger? Wenn ich etwas überhöhe, dann wird's witziger. Ja, und ich sage mal, die Übertreibung ist der Lautstärkenregler vom Humor. Also wenn ich zu wenig übertreibe, merkt halt keiner, dass ich Humor mache. Wenn ich zu viel übertreibe, könnte es einfach nicht mehr so stimmig sein für die Situation. Also ich muss so ein Gefühl haben, was steht mir an Übertreibung und was passt gerade zur Situation. Aber die Technik ist überhöhen, etwas überhöhen. Ja, ich bin so zerstreut, dass der Salzstreuer schon neidisch ist. So, das ist erstmal, ne, der erste Teil des Satzes ist noch nicht so witzig. Ich bin sehr zerstreut. Und wenn ich das ein bisschen übertreibe, ja, der Salzstreuer ist schon neidisch, dann habe ich eine hohe Übertreibung drin. Jetzt mal nur als ein Beispiel. Und was ich dann noch dazu brauche, ist einfach Mut, es zu tun. Ja, aber ich muss nicht ganz lange Schauspiel lernen und üben. Das hat damit marginal nur zu tun. Ja, ich bin natürlich, ich habe ein bisschen, wenn ich 2 Jahrzehnte schon geübt habe, habe ich voraus. So, also ich muss es üben. Humor ist was wie jede andere Fähigkeit. Wenn ich die übe, werde ich besser. Und du hast es schon gesagt, wenn es in meiner Familie schon viel geübt wurde, weil das dort erlaubt war und gemacht wurde, dann habe ich das ja schon getrainiert. So, bin ich auf einem anderen Stand als jemand, bei dem zu Hause zum Beispiel nie Humor gemacht wurde oder bei Fehlern eher beschämt wurde. Und das sind Sachen, wenn ich das sehr lange gelernt habe, dann brauche ich vielleicht ein Momentchen, bis ich die Gewohnheit verändert habe. Und dafür, ich sage immer, ich fange im Supermarkt an zu üben, ne? Jemand rempelt mich an oder fährt mir hinten mit dem Einkaufswagen rein. Und wenn ich mich umdrehe und sage, vielen Dank, Sie haben mich wirklich nach vorne gebracht, ich brauchte heute noch einen Anschub. So, das ist schon so eine kleine Mini-Übungseinheit. Und das eben positiv zu üben und nicht in dieses, oh nee, jetzt passt da wieder jemand nicht auf, war ja klar. Mhm. Ne, da bin ich schon in der Negativschleife und ich trainiere das in diesen kleinen Situationen, atmen, mich dafür begeistern. Und wenn ich das in diesen kleinen, ungefährlichen Momenten übe, dann schaffe ich das hinterher auch auf der Bühne.
Ich fand jetzt deinen Punkt auch mit diesem umgib dich mit diesen Menschen, dass das was bringt. Und da muss ich an dieser Stelle mal meine Cousine grüßen, die ist so eine lustige Frau. Und wir beide sind dann, und dann ist es automatisch so, 2 Lustige sind dann halt noch lustiger.
Doppellustig.
Und dann fragt man sich, krass, irgendwie, was hier entsteht. Also liebe Grüße. Und das andere, was man eben rausgehört hat, war, man trainiert. Also eben mit dem Salzstreuer und dem Spruch dazu, sitzt du dann und das mit dem Anrempeln, sitzt du dann wirklich da und hast dann so eine Riesenlatte, diverse Situationen, die im Leben passieren können. Auch für, also zum Beispiel, gehen wir mal wieder von aus, du machst ein Coaching für ein Unternehmen, dann würdest du sagen, weiß ich nicht, oder nicht freikräftig, sondern wie gehst du davor, dass die so ein, weiß ich nicht, Kundendienst oder so, nehmen wir mal Bahnmitarbeiter ist ja was richtig Geiles, also richtig furchtbar gerade. Oder alle, ich finde ja Bahn ist, ich habe vor kurzem mal so diesen Gedanken gehabt, ein Schnaps, wenn auf LinkedIn mal wieder irgendeiner über Bahn abkotzt. Also das hat ja auch, das ist ja wirklich jetzt gerade so richtig schlimm geworden. Und die haben ja, wissen wir auch, die haben ihre Kampagne mit denen, dass die Zugführer dann immer so ein bisschen lustig waren. Und das, da sind wir auch so ein bisschen, es kippt ja dann, je nachdem, wie schlimm die Verspätung ist. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, so, da kommen Menschen rein, die sind schon abgenervt, weil sie ja ständig hören, dass die Bahn schlimm ist und dann passiert auch noch irgendwie was so. Wie bist du jetzt noch, wie würdest du die jetzt vorbereiten?
Also erstmal würde ich Ihnen von meiner tollen Begegnung mit dem, mit einem super witzigen Schaffner erzählen, um Ihnen zu zeigen, wie es gehen könnte. Da war die Klimaanlage ausgefallen, es war sehr warm und wir waren alle dann auch wirklich schlecht gelaunt. Und als er kam, dachte ich mir, na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das könnte eine harte Nummer für ihn werden. Und er begrüßte uns mit den Worten: Herzlich willkommen auf Ihrer Fahrt von Berlin nach München. Ich bin heute Ihr Aufgussmeister. So, wir fingen an zu lachen, obwohl wir eben noch schlecht gelaunt waren und flachsten sogar mit. Da fingen welche an zu sagen, ich hätte gern Zedernholzduft, ich hätte gern Mandarinenduft. Also wir machten auch noch mit, ja. Mhm. Und das erzähle ich häufig erstmal als ein Beispiel. Könnte ich jetzt noch 15 andere Beispiele. Ich sammle ja diese witzigen Momente, ich schreibe mir die auch auf, um sie dann eben für solche Trainings zur Verfügung zu haben, um zu zeigen, schaut mal, das kann man im Bus machen, vom Busfahrer ein Beispiel, dann habe ich davon ein Beispiel, um zu zeigen, das ist das Prinzip. Das Prinzip ist überraschen und Freude bereiten. Ja, und das dürfen wir erstmal lernen, dass wir uns selber managen, unsere Stimmung managen, um dann die Stimmung der anderen zu managen. Und dann würde ich mit den Bahnangestellten im Training erstmal gucken, was bringt euch denn zum Lachen, dass wir dieses Prinzip vom Humor verstehen. Und dann würde ich mit ihnen an konkreten Fällen, die sie haben, dieses Überraschen und Freude bereiten, mit verschiedenen Techniken üben. Zum Beispiel, ne, was wenn man es positiv umdeutet, was würde dir einfallen? Wenn du was überhöhst, was würde dir einfallen? Und ich würde auch, das mache ich immer in meinen Trainings nochmal, die Basiskommunikationstechniken angucken, weil die gute Kommunikation, die Fähigkeit spiegeln zu können, ne, die Fähigkeit empathisch zu bleiben, ist die Basis dafür, dass der Humor in angespannten Momenten funktioniert und gibt uns auch eine Sicherheit, dass wir im Notfall, wenn der Humor nicht so greift, einfach auf die empathische Kommunikation zurückgreifen können.
Wie viel von dem, was du eben geschildert hast, auch mit diesem Einschub nochmal empathische Kommunikation, ist dann aber doch Einstellung und Haltung und jetzt mal, ich würde sogar noch mal kurz dann von Freude und Humor wegrücken, sondern eben, weil du das auch gesagt hast mit der empathischen Kommunikation, dieses, der da jetzt auch kam mit seinem hier Aufguss und so, du hast ja trotzdem so eine, hey, da sind Menschen und die schwitzen jetzt. Und, ne,
ist irgendwie alles.
Genau, aber wie schaffst du das, dass das immer klar ist, es hat ganz viel mit deinem Menschsein und wie du bist, was deine Werte, was deine Haltung und so weiter. Also so, ich meine, du könntest ja jetzt in so einen Laden kommen und merkst, ach guck mal, der Chef ist ein Arschloch, sage ich jetzt hier mal in meinem Podcast so, da kann ich nichts machen. Also ne, weil eigentlich, ich sag immer, solche Werte färben auch ab. Also eigentlich musst du, Stichwort Freude, du musst eigentlich weg, weil wie willst du noch Freude empfinden, wenn viel Negatives um dich rum ist? Also wie viel dieser Basisarbeit auch, also auch an einem selber, jetzt gehen wir mal von Unternehmensstrukturen vielleicht auch weg, auch von einem selber, wenn du auch in Coaching bist, merkst du, ach guck mal, die bleiben wir auch mal bei Frauen, die muss erstmal ganz viel über sich und ihre Haltung und ihre Werte und wie geht man auf Menschen zu und
ja, ich mache das alles sehr viel einfacher. Also das ist auch so ein bisschen mein USP, man kann das alles sehr viel zerdenken. Auf den Punkt gebracht ist es, ich sag immer, der Subtext, das ist das, was unter deinem Text liegt, also subkutan, Spritze unter die Haut, Subtext ist das, was unter deinem Text liegt, also das, was du denkst. Und als Schauspielerin, eins meiner Haupthandwerkszeuge ist der Subtext, weil ich steuere, was ich denke. Damit verdiene ich ja mein Geld als Schauspielerin. Also wenn ich jemanden am Set richtig doof finden muss und finde ihn im echten Leben aber nett, dann löse ich das mit meinem Subtext, indem ich einfach denke, was für ein Arschloch. Wie kann man so sein? Wie kann man nur so sein? Und wenn ich jetzt sage, wenn das mein Partner zum Beispiel ist, Beziehungen, ja, und ich soll zu ihm morgens sagen, Schatz, reich mir mal die Butter rüber. Und dann denke ich einfach nur, was für ein Arsch, ne? Dann hört sich das so an, Schatz, kannst du mir mal bitte die Butter rüberreichen? Ja. Und wenn ich spielen soll, Gott, bist du heiß, ich finde dich so sexy, ja, dann denke ich einfach, Gott, bist du heiß. Und dann klingt es so, sag mal, Schatz, kannst du mir vielleicht die Butter rüberreichen? Ja, und um erstmal deutlich zu machen, es fällt und steigt mit deiner Körpersprache und deinem Tonfall. Und das zeigt, was du denkst. Und damit enthebele ich dieses Moment von, der ist doch aber doof zu mir, jetzt muss ich auch doof zu dem sein. Ich muss das denken. Nein, musst du nicht. Du kannst deine Gedanken steuern. Wir sind ja fähig, ne? Wir haben nicht nur das Stammhirn, wir haben auch noch andere Teile im Gehirn, die uns zeigen, das ist kein Säbelzahntiger, es ist nur mein Chef. Ich kann denken, schön, dass wir hier sind. Ich glaube, wir kriegen das noch geklärt. Und dann habe ich eine andere Grundhaltung. Ja, oder wenn das wirklich ein Arsch ist, zu denken, cool, an dir kann ich üben, ein unbezahltes Coaching. Wie geil ist das denn? Und schon verändert sich meine Grundhaltung. Und meine Grundhaltung, das heißt nicht, dass ich das immer machen muss, aber wenn ich im professionellen Kontext bin oder gerade was entspannen will, hilft es ungemein, sich bewusst zu sein, was habe ich denn eigentlich gerade für eine Körpersprache und was denke ich denn gerade und ist das hilfreich? Mhm. Und ich gehe immer in die Verbindung, in den guten Draht. Und wenn ich den guten Draht nicht habe, muss ich auch nicht mit Humor anfangen. Also kann ich machen, aber dann wird es in eine andere Richtung gehen. Und das ist relativ zügig erklärt.
Mhm. Ja, ist zügig erklärt, aber was würdest du sagen, wie viel ist das Problem?
Ja, die meisten haben da einen der größten Aha-Effekte. Wenn ich ihnen sage, es ist über 90% Körpersprache und Tonfall, mit dem ihr steuern könnt, wie euer Inhalt ankommt, sind die meisten doch passiert noch. Und wenn ich ihnen dann den Subtext beschreibe und sage, guckt mal selber, was ihr den ganzen Tag denkt. Und das ist schon ein hoher Aha-Effekt, dass ich das so beeinflussen kann mit dem, was ich denke. Und der nächste Schritt ist natürlich, und in Coaching-Prozessen ist das der Schritt, der häufig auch ein Momentchen dauert, zu lernen, eben was Hilfreiches zu denken und auch so selbstschädigende Glaubenssätze umzuwandeln. Aber nach meinem Gefühl geht das häufig auch schneller als man denkt, wenn man sich dafür entscheidet, es zu tun.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, ich glaube, das ist einfach wirklich so eine Eigenverantwortung, in was für ein, also wenn wir auch über Social Media und wie viel Negatives lasse ich auf mich reinprasseln und das beeinflusst dann mein Denken und wie sehr habe ich da vielleicht auch eine Hygiene, um das eben nicht zu
haben. Ja, und also, wenn ich da direkt reingehen darf, ich finde, wir Frauen haben da auch eine massive Vorsicht. Die haben wir halt irgendwann mal gelernt. Und ich bin schon sehr gerne die Fürsprecherin zu sagen, also auch etwas, was ich im Schauspiel gelernt habe, Behauptung ist alles. Ja, du kommst auf die Bühne und wenn ich sage, ich rock das jetzt, dann ich behaupte das einfach erstmal. Und raus aus diesem, auch aus dieser Opferrolle und aus dem sich permanenten Kleinmachen rein in, weißt du was, ich mach das jetzt einfach mal. Und wenn ich gnadenlos scheitere, dann habe ich wieder was gelernt. Und das, sich immer mal wieder in solche Situationen zu begeben, um sich so ein bisschen daran zu gewöhnen und auch sich selber in diesen selbstschädigenden Glaubenssätzen so ein bisschen zu disruptieren.
Sehr, sehr guter Tipp. Wir kommen mal zu Work Joy zurück. Als du das vorhin geschildert hast, wie das, was das auch für Vorteile Unternehmen hat und so weiter, habe ich nochmal gedacht, wie ist das in bestimmten Branchen, also wissenschaftliche Einrichtungen, Medizin, Ärzte war auch gerade mit, da habe ich gerade gedacht, Stichwort Haltung auch, Ärztinnen oder Ärzte. Keine Ahnung, was fällt mir noch ein, irgendwie Automobil, Technikunternehmen. Also es gibt ja sicherlich so, wo man denkt, ja, in der Dienstleistung, dass da irgendwie Freude und Humor wichtig ist, verstehen wir. Aber wir forschen hier an, wir wollen Krebs heilen und da sind wir nicht, also da wüsste ich jetzt nicht, warum Humor irgendwie eine Rolle spielen sollte. Wie siehst du das?
Das ist genau dasselbe. Also in der Wissenschaft kommuniziert man ja auch nach innen, ne? Und wenn ich ein Forschungsteam habe, was nicht im Miteinander ist, sondern im Gegeneinander, dann haben wir so verschiedene Ego-Trips. Das wird dazu führen, dass sich Leute vereinzeln. Also das haben wir ja auch viele in der Forschung, ne? Dass der eine ist halt dann der Coole und die anderen haben halt Pech gehabt. So kann man machen, so wenn man in solchen Kontexten arbeiten will. Aber es wird immer eine Wirkung auf die Kommunikation haben und auf das Miteinander. So, ob das Forschungsergebnis dadurch besser oder schlechter wird, ist eine andere Frage. Ne? Das ist ja im medizinischen Bereich genauso, in Kliniken. Wenn der Chefarzt sagt, es ist nur mal meine Art und Weise, hier alle anzubrüllen, anders kann ich nicht gut operieren, kann man sagen, ja gut, es kann schon sein, dass das Ergebnis dasselbe bleibt. Verstehst du?
Ja.
Aber das Team wird vielleicht schneller mal wechseln und Leute werden nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und das ergibt dann andere Probleme. So, ja, systemimmanente Probleme halt. Und das erlebe ich schon. Ich coache ja auch, jetzt gerade zum Beispiel coache ich eine Wissenschaftlerin, die dann zu mir kam und sagte, ja, weil auch die haben Präsentationen. Und sie ist jetzt in Podcasts zu Gast. Und ringt um Lockerheit. Mhm. Weil,
weil das wird ja komplett ausgetrieben.
Du niemand mit dem Stock im Arsch, Entschuldigung.
Ja, ja, ja. Und es wird dir ja auch so ausgetrieben, ne? Also, weil die Regeln in der Wissenschaft sind.
Und dann hast du todlangweilige Präsentationen, wo keiner zuhört und es auch niemand versteht, außer die, die es eh schon wissen. Und diese Fähigkeit, das pointiert, einfach und an gewissen Stellen auch mal witzig rüberzubringen, sodass Leute gut zuhören, und Humor verankert ja auch Themen besser. Ja, also wenn ich es kopple, das heißt, das ist auch für mich gar nicht so ein Soft-Skill, sondern ich kann damit Lernen beschleunigen und ich kann dafür sorgen, dass wenn Menschen mir zuhören, sie schneller was kapieren und es sich auch merken. So, ne, das ist für mich immer, das ist kein Nice-to-have, sondern das gehört, im besten Fall ist es immer ein Ticken besser, wenn du es noch mit dazu hast, egal in welcher Branche du dich bewegst.
Dann habe ich dich am Anfang vorgestellt, dass ich gesagt habe, wir sprechen heute über charmante Schlagfertigkeit. Kannst du, ich glaube, Schlagfertigkeit ist so, wissen alle, und das ist auch, reden wir auch gleich noch über Techniken. Mhm. Was meinst du damit, wenn du sagst, es soll charmant sein?
Also, jemand sagt zu dir, sie sind ja total inkompetent. Wenn du jetzt sagen würdest, na, besser inkompetent als hässlich, wäre das keine charmante Schlagfertigkeit. Ne? Also, das ist der abwertende Humor. Du beschämst mich, ich beschäme dich. Ja?
Ja.
Wenn man antwortet, ja genau, vielen Dank fürs Kompliment. Ja, Sie sind die Erste, die es bemerkt hat. Ja, sagen Sie es bitte keinem weiter, es ist noch keinem aufgefallen. Ja, es lebt sich unfassbar gut mit diesem Hauch von Inkompetenz. Mhm. Das ist eine charmante Schlagfertigkeit. Oder so betitel ich die, weil wir uns selber aufwerten, obwohl wir gerade angegriffen werden.
Mhm. Ja? Mhm. Ja, ja, ja.
Also im Meeting, jemand sagt, Mensch, ist es schön, mit so hübschen Frauen in einem Meeting zu sitzen. So klassischer Spruch, den man eigentlich nicht mehr hören möchte. So. Und wenn man jetzt antwortet, Mensch, ist ja klasse, dass Ihnen das Äußere schon mal zusagt, dann warten Sie mal auf die echten Highlights, nämlich meine brillanten Ideen. Das ist eine charmante Schlagfertigkeit, weil ich drücke nicht zurück einen Spruch, ja, oder greife an, sondern ich nutze es und mach was draus, aber eben was Charmantes. Letztes Beispiel habe ich mal in einem LinkedIn-Post, das durfte ich dann benutzen, von einer Frau, die war Führungskraft, Sparkasse, war auf so einem Business-Event von der Sparkasse, viele Männer, wenig Frauen, stand beim Check-in, drehte sich ein Typ vor ihr um und sagt zu ihr, ich habe Hunger, sorgen Sie mal für Häppchen. So, sie völlig sprachlos, der Typ dachte offensichtlich, sie ist vom Service, weil sie eine Frau ist, ja. So, charmante Schlagfertigkeit wäre dann zum Beispiel, ach, wieso Häppchen? Ich dachte, ich soll aus der Torte springen, oder ach, super, ich glaube, die Schnitzeljagd hat gerade erst begonnen. Oder man könnte auch sagen, wissen Sie, selbst wenn ich vom Service wäre, würde ich mir mehr Freundlichkeit von Ihnen wünschen, um mal zu sagen, wie man es auch ohne Humor machen könnte und trotzdem immer noch auf eine Art charmant. Ja, das wäre alles sehr ungefährlich und entspannt. Und wenn ich sagen würde, Ihnen würde aber Intervallfasten auch mal ganz gut tun, das wäre nicht so charmant.
Das wäre nicht.
Und trotzdem ist es ein schöner Gegenkonter, verstehst du?
Ja.
Und mir geht's drum, also es unterscheiden zu können. Ich kann auch mal einen Gegenkonter raushauen. Ne? Jemand sagt, sind Sie nicht zu jung für den Job? Und ich sage, sind Sie nicht zu alt für die Frage? So, dong, dong, dong. Ich hatte das neulich im KDW mit einem Verkäufer. Beides Berliner, ich Berliner, er Berliner. Da ging das aber sowas von ab, 10 Minuten lang. Und es war herrlich, weil wir beide diesen Humor verstanden hatten und weil unten drunter lag, wir mögen uns. Mhm. Aber es ist immer war nicht sehr charmant, weißt du? Da war nichts charmant. Also es war halt die Berliner Schnauze. Und charmant ist der aufwertende Humor. Also ich mache meinen Partner zum Star oder ich mache mich zum Star.
Super, super gute Beispiele. Ich habe in meinem Kopf so gehabt, dann muss ich über mich selber auch lachen können. Also bei den Beispielen.
Das wäre praktisch.
Ja, genau. Ja, aber jetzt bei dem Beispiel mit den hier so schöne Frauen im Raum. Ich glaube, auch durch die ganze Kommunikation aktuell, weil das war so mein Gedanke, dass ich dachte, ja, sind ja auch manche gerade sehr kämpferisch unterwegs von mir. Wir wollen nicht mehr, dass sowas zu uns gesagt wird. So. Mhm. Also ich könnte ja jetzt belehren auch, ne? Ja, nee, das wollen wir nicht mehr. Und du hast ja jetzt, also diese Art von Humor, die ich dann verwende, löst ja gar nicht das, ne, dass es
Problem.
Dieses Problem gibt irgendwie.
Nö.
Und jetzt, genau. Und gleichzeitig aber habe ich gedacht, naja, wenn ich aber so reagiere, sehen ja alle, erstens, ich habe das Problem erkannt, ich sehe es, Meeting geht weiter irgendwie so. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja da nicht die Ernsthafte, die dieses Problem löst.
Richtig.
So.
Die Frage ist, kann ich mit Ernsthaftigkeit besser Probleme lösen? Weil ganz ehrlich beobachte ich jetzt auch keine Verhaltensveränderung, wenn ich sage, das finde ich jetzt aber ganz unangemessen.
Ja, ne, wir müssen gleich mal das melden oder so.
Dann
ne?
denken
das
sich alle so, ach ja, toll. So, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil mit dem Humor verharmlosen wir natürlich was. Ja, und jetzt ist die Frage, ich finde bei so kleinen Situationen wie ach, ist das schön, mit so hübschen Frauen in einem Meeting zu sein. Da lohnt sich für mich tatsächlich der Humoreinsatz. Wenn wir jetzt was haben, was krass diskriminierend ist zum Beispiel, also ein sehr starker Verstoß, dann muss ich mir halt überlegen, möchte ich das verharmlosen oder nicht? Ja. Und es gibt ein sehr schönes Modell dazu von Peter McGraw. Der nennt es den harmlosen Verstoß. Und er sagt, Humor entsteht in dieser Schnittmenge von, wir haben einen Verstoß, also jemand sagt einen blöden Spruch oder jemand rempelt mich an, das ist ja erstmal ein Verstoß. Und wenn ich den verharmlose, dann entsteht Humor. Das heißt, wenn, wir hatten das Beispiel mit dem Einkaufswagen, jemand fährt mir hinten in meine Haxe zum zweiten Mal und ich sage, Mensch, danke, Sie haben mich wirklich nach vorne gebracht oder oh, eine Mitfahrgelegenheit, dann nehme ich diesen Verstoß und ich verharmlose ihn und dann entsteht Humor. So, und da muss ich mir natürlich überlegen, ja, welche Verstöße möchte ich nicht verharmlosen? Und dann ist es ganz einfach, bei den Verstößen mache ich dann einfach keinen Humor. Und da ein gutes Gefühl für sich selbst zu bekommen, zu sagen, bei welchen Situationen sage ich einfach, wissen Sie was, das finde ich jetzt unangemessen. Punkt. Das muss ich nicht zickig sagen, ja, da muss ich gar nicht irgendwie so in Angriff gehen, sondern das kann ich ja mit einer super schönen Klarheit sagen. Und bei welchen Verstößen habe ich Lust, das zu verharmlosen und damit zu spielen? Und es gibt ein schönes Zitat, im Humor mache ich mich manchmal ein bisschen dümmer, als ich bin und werde dadurch stärker, als ich scheine. Und das ist für mich der Schlüssel. Ich mache mal ein Beispiel, wir hatten das im Bundestag jetzt gerade, ne, da war die, ich glaube, Grünen-Politikerin und wurde immer wieder unterbrochen von dem AfDler. Die AfD hatte so einen komischen Antrag gestellt und sie kritisierte den nun. Und dann sagte sie irgendwann im Bundestag, ja, laut und deutlich, wissen Sie was, Herr, die Klitoris hat über, was hat sie gesagt, 6000 Nervenenden. Sie schaffen es, empfindlicher zu sein. Ganzer Bundestag lach flach.
Da gibt's coole Reels zu, ich glaube, kann so. Ich finden.
Und das, genau, und das meine ich mit, das sind so Verstöße, wo andere vielleicht sagen würde, da muss man jetzt aber ganz ernst bleiben. Und ich sage so, nee, die Zeit ist gekommen, Humor ist hier etwas, was ja sogar sie erhöht hat. Und alle anderen haben mitgelacht. Und es ist ja sehr deutlich, dass sie gar nicht diese Grenzüberschreitung akzeptiert hat damit.
Das ist auch ganz schön, dass du das eben gesagt mit dem, es hat sie erhöht. Weil der Eindruck, diese Meeting-Situation, die du eben auch hattest, jemand, der dann nämlich vorbereitet ist und dann so einen humorvollen Spruch bringt, der würde ja nicht schwach erscheinen oder irgendwie zickig oder was auch immer, sondern so, ach guck mal, die hat das Heft in der Hand irgendwie.
Genau.
Und es ist auch jedem klar, dass das ein Verstoß war, so, ne?
Genau.
Genau. Also von dem
und
anderen.
Ich benenne ihn eben und das ist das, der Humor. Und deswegen macht er ja Sachen auch nicht unbedingt immer klein, sondern ich benenne das Offensichtliche und mache halt was draus. Und damit ist es auch im Raum.
Perfekt. Sehr gut. Dieser Podcast soll ja auch dazu da sein, so ein paar Dinge mitzunehmen und direkt umzusetzen. Ich habe gesagt, es geht darum, dass Frauen sichtbar sind auf den Bühnen, dass sie aber auch so eine Redekunst entwickeln. Was sind für dich so die wichtigsten Tipps, unabhängig von dem, was du gesagt hast? Was kann ich so, wo kann ich direkt vielleicht mal anfangen?
Also neben dem, was ich schon gesagt habe, das ist ja so diese Schlagfertigkeit in Situationen und das auch mir vorher so ein bisschen zu überlegen, was könnte ich antworten, ist das zweite, Humor auch in das eigene Auftreten einzubauen. Also sei es im Meeting oder sei es, wenn ich dann auf der Bühne bin, Humor an mich ranzulassen. Und das kann ich schon im Vorhinein, es gibt den Humorkompass, wo ich sage, ne, was wir immer dabei haben, ist zum Beispiel unsere Person, das Thema, über das wir sprechen, der Ort, an dem wir sprechen und die Menschen, vor denen wir sprechen. Ja, das ist wie so ein Kompass. Und ich kann mir schon im Vorhinein überlegen, ich kann mir zum Beispiel was Humorvolles zu mir überlegen. Da kann ich was auf- oder was Abwertendes. Ich bin großer Fan vom Aufwerten, ja. Also irgendwas Humorvolles zu mir als Frau, als Mutter oder als, vielleicht bin ich besonders groß, besonders klein. Also irgendwas Offensichtliches, damit kann ich schon mal spielen und mir einfach so ein bisschen was parat legen. Dann kann ich was zu meinem Thema mir vorher überlegen. Bin ich vielleicht aus dem Controlling, ja, und ich nehme schon mal irgendwas Witziges vom Controlling, ne? Jetzt alle denken sich, jetzt müssen sie sich aber warm anziehen, jetzt kommt die vom Controlling. Ich kann euch sagen, es wird noch viel schlimmer kommen. Oder ich kann euch sagen, entspannt euch einfach, es wird nicht so schlimm, wie ihr denkt. Also, und es muss gar nicht immer der Witz des Jahres sein, sondern ich nehme so ein bisschen das, was vielleicht in meinem Thema so drin hängt. Beim Humor sage ich manchmal, ne, bei einer Humorexpertin, da erwarten ja alle, dass es witzig wird. Und dann sage ich, erwarten wir eigentlich bei einem Depressionsforscher auch, dass es depressiv wird, ja, oder dass er depressiv ist. Oder bei einem Sexualforscher, bei einer Sexualforscherin. Ich wollte es nur gesagt haben. Also merkst, ich überlege mir vorher schon ein bisschen was Spielerisches als Einstieg in mein Thema, ja. Und mit dem Ort kann ich auch immer Humor machen und natürlich mit meinem Publikum nutze ich ausschließlich Aufwertung, kann ich mir vorher mal überlegen, wie könnte ich die aufwerten. So, und auch an meine Themen, auch da gibt's wunderbare rhetorische, humorvolle Stilmittel, dass ich mir im Vorhinein schon überlege, vielleicht baue ich in eine Passage mal eine kleine Überhöhung ein oder eine witzige Anekdote, die zum Thema passt, die mir passiert ist. Oder ich nutze den kontextuellen Zusammenprall. Das bedeutet, ich nehme zwei Sachen, die nicht zusammenpassen und bringe sie zusammen. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, ich sage manchmal, Humor ist ein bisschen wie ein Parfum. Dann ist erstmal so, hä? Also, ne, ich pack die beiden zusammen und erstmal gehört das ja nicht zusammen. Das heißt, ich habe Aufmerksamkeit und dann sage ich, ne, es kann sehr gut riechen und noch im Raum sein, wenn ich schon längst weg bin. Und alle denken sich so, oh, lecker, lecker. Ja, oder was weiß ich, ne, wir führen vielleicht ein problematisches Gespräch, aber ich mache es mit Humor und es riecht trotzdem angenehm, ja, es ist eine angenehme Atmosphäre und genauso kann Humor wie ein Parfum auch sehr penetrant sein und unangenehm sein. Mhm. Und man sollte sich eben überlegen, welchen Duft man in seiner Kommunikation auflegt.
Oh, schön.
Genau, und so habe ich auf eine sehr feine Art, ja. Und es ist jetzt gar nicht so der fette Lacher, aber es ist für mich trotzdem der Humor. Ich habe zwei Dinge kombiniert, die nicht zusammenpassen und ich kriege sofort Aufmerksamkeit.
Wenn ich jetzt merke, ach guck mal, das eine ist so Haltung, da kann ich an mir arbeiten und jetzt habe ich aber auch so ein paar Techniken rausgehört und das, ich habe für mich selber jetzt schon mitgenommen, ach guck mal, solltest du hier Person, Thema, Ort und dann hast du aber noch bestimmte Techniken genannt. Wenn ich jetzt sage, ach guck mal, das finde ich richtig spannend, wie, du hast schon dein Buch erwähnt oder wie könnte ich denn da jetzt so weiterarbeiten, wenn ich weiß, ja. Na, das eine ist, ich höre einen Vortrag von dir, das andere ist, oder den Podcast und das andere ist, ich lerne da weiter und arbeite auch dann am Ende am Schreibtisch.
Also auf jeden Fall, wenn man sich auf LinkedIn mit mir connectet, hat man, also im letzten Jahr habe ich pro Woche einen sehr wertvollen Impuls gegeben, sowohl speziell für Frauen, also so 50% sind wirklich speziell für Frauen, wo ich aus meinen Seminaren so die Klassiker genommen habe und die veröffentlicht habe und da findet man auch unten drunter meistens noch mindestens 120 tolle Kommentare von anderen Frauen mit Ideen. Mhm. Also da kann man sich schon mal durcharbeiten und kriegt wahnsinnig viel Inspiration. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich auch viele Shorts habe, ja, wo es auch zu Schlagfertigkeit, zu Humor und auch durch dieses Gucken dieser Videos kann man ja schon sehr inspiriert werden. Und auf meiner Website gibt's ein Freebie, die Women's Edition würde ich dann wählen, wenn du eine Frau bist, kannst du dich da gerne, kannst dich auch als Mann anmelden, aber es wird nicht kontrolliert. Aber und da das Freebie fasst nochmal auch zusammen, was wir hier besprochen haben und vor allen Dingen danach kriegt man so eine kleine E-Mail-Reihe über zwei Wochen mit kleinen Impulsen auch nochmal zur Schlagfertigkeit, zur Work-Joy-Balance. Mhm. Genau, da findet man auch einen Blog, wo es Dinge gibt. Es gibt ein Newsletter, wo man einmal im Monat, dann ist immer sehr kurz, weil ich auch selber gar nicht so lange Newsletter mag. Es ist immer nur ein Impuls. Zum Beispiel der Link zu so einem Podcast ist dann vielleicht drin und noch ein, zwei Lifehacks zum Ausprobieren.
Ja, super
cool. Und man kann mich natürlich auch buchen als Coach. Weil
das,
als
genau, das wäre nämlich jetzt, ne? Meine Coach und Trainerin ist natürlich klar, wenn man dann intensiv weiterarbeitet. Aber wenn man, es hören sicherlich auch einige Frauen zu, die in Unternehmen Veranstaltungen planen.
Oh ja.
Stichwort deine Vorträge. Was sind das dann für Themen? Weil dann wird ja oft gefragt, wie ist denn die? Und was redeten die da? Was passiert mit dem Publikum?
Ja.
Was bietest du da?
Ja, also da empfehle ich wirklich mal meinen Imagefilm anzugucken auf YouTube, denn da sieht man, was mit dem Publikum passiert. Also teilweise, wenn 800 Menschen dann zusammen lachen und man sieht auch, wie ich mit dem Publikum spiele und interagiere, das lässt sich sehr schwer beschreiben. Also da am besten mal reingucken. Und was ich mache ist, also auch auf meiner Website findet man die Main-Überschriften. Ja, da gibt es zum Beispiel Tatort-Team, lieber um die Ecke denken als um die Ecke bringen. Aber auch Joy Sells, wie man Menschen mit Leichtigkeit für sich gewinnt. Für Vertrieb gibt es was Spezielles, ne? Wo man guckt, Humor als ein Mittel, um wirklich ein Kundenmagnet zu sein. Und das lässt sich aber alles wunderbar miteinander kombinieren. Man kann sagen, ich will vielleicht gezielt was zu Humor in Change-Prozessen oder Freude in Change-Prozessen. Das ist momentan sehr viel in Unternehmen gefragt. Wie kommen wir denn miteinander gut durch Veränderungen? Und die Flexibilität und die Freude dabei und das gemeinsame Weiteratmen ist ja eine wesentliche Basis. Also ich mache das dann immer maßgeschneidert für das, was das Unternehmen braucht. Und dann hat man die gewisse Unterhaltung und das Verbinden durch das Lachen und gleichzeitig die Themen vom Unternehmen halt mit eingewoben.
Sehr cool. Mhm. Letzte Frage an dich, die ich immer stelle. Wie bekommen wir mehr Rock auf der Bühne, mehr Frauen auf die Bühne, mehr Frauen in die Sichtbarkeit?
Ah ja, ich glaube, indem wir uns mehr und mehr verbinden, so wie das jetzt ja bei uns auch passiert ist, ja, dass jemand eine andere Frau gesagt hat, hey, ihr seid so cool, ihr müsst ein Gespräch zusammenführen. Mhm. Und je mehr wir das tun und uns in unsere Kraft begeben, ich habe ja dir schon erzählt, ich war jetzt gerade letzte Woche 5 Tage mit 28 Frauen in einem Hotel, wir schustern uns selber unser Programm zusammen, wir unternehmen tolle Sachen, wir gehen in unsere Kraft, und danach kommt man wieder und spürt wirklich auch diese weibliche Energie in sich und diese Schönheit und diese Größe. Und dann geht man viel selbstverständlicher damit nach draußen. Also wir brauchen Sisterhood und Verbindung ganz stark.
Mhm. Dann danke ich dir sehr, dass du ein bisschen Sisterhood hier in diesen Podcast gebracht hast.
Sehr gerne.
Ich habe viel, viel gelernt, viel nochmal mitgenommen. Manches hat man dann ja so in sich und dann ist es nochmal wichtiger, dass jemand so draufstößt und sagt, mit wem umgibst du dich? Wie viel Freude darf in dein Leben? Vielen, vielen Dank, Katrin Hansmeier. Danke, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr denkt, das war ein richtig cooler Podcast, die Frau finde ich toll, dann habt ihr schon gehört, verlinkt euch mit ihr auf LinkedIn, auf Instagram. Wir packen alles in die Shownotes, empfehlt sie gerne weiter, empfehlt die Folge gerne weiter, gebt ihr natürlich viele, viele, viele Sterne, so viel ihr könnt. Und wenn ihr noch ein anderes Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir freuen uns. Und wie immer sage ich zum Schluss, let's get loud, Ladies. Tschüss.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.